Es gibt zwei Hauptereignisse, das man von dem Buch Levitikus hört. Das eine ist, wenn jemand sagt, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr einmal durch die komplette Bibel zu lesen. Oh, und wie weit bist du gekommen? Bis Levitikus. Und das zweite Ereignis, wenn man von diesem Buch Levitikus hört, ist, wenn es um Homosexualität geht, sagt man, in Römer 1 steht, dass Gott Homosexualität nicht gefällt und irgendwo in Levitikus. Dieses Buch ist nicht ganz so einfach zu verstehen. Und vielleicht kennt ihr auch den Satz, wenn jemand unordentlich gearbeitet hat oder geschnurrt hat, dass es dann heißt, oh, dem hat der Chef aber mal ordentlich die Leviten gelesen. Und es kommt tatsächlich von diesem Buch. Und zwar gab es ja früher viele Klöster. Und wenn dann einige Mönche mal etwas faul waren oder nicht wirklich ordentlich all die geistlichen Übungen durchgemacht haben, dann bekamen sie eine Strafe. Ihnen wurde aus dem Buch Levitikus gelesen und sie mussten aufmerksam zuhören. Das war ihre Strafe. Ihnen wurden die Leviten gelesen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Vielleicht kam es auch einigen von euch als eine Strafe vor, dass es jetzt mit Levitikus weiterging. Zumindest gingen die Zahlen der Antworten etwas zurück in diesem Monat. Aber dennoch glaube ich, dass wir von diesem Buch wirklich viel lernen können. Etwas lernen können über Gott, über uns Menschen und über die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Wir wollen mal schauen, wie ist das Buch Levitikus, 3. Mose, wie ist das überhaupt aufgebaut? Manchmal hilft allein schon eine Gliederung, ein bisschen zu verstehen, was wird hier eigentlich behandelt? Was ist der Kern dieses Buches? Wenn man das liest, fällt einem auf, Genesis und Exodus, das waren immer so schöne Erzählungen. Da konnte man auch schon durchlesen. Da geht es dann um Erlebnisse, es geht um Geschichten von den Heiligen und es geht darum, wie das Volk auszieht. Und das sind alles Dinge, die kann man leicht und schön lesen. Aber bei Levitikus, da beginnt es plötzlich mit ganz, ganz vielen Aufzählungen, Gesetzestexten. Vielleicht ist euch auch gefallen, es gibt 2 kleine Erzählungen in dem ganzen Buch Levitikus. Nur 2. Der Rest sind alles Gesetzestexte, sind alles Aufzählungen, Gebote, Bestimmungen. Und diese beiden Erzählungen, die sind auch nicht so besonders unterhaltsam. Die eine Erzählung ist, die beiden Söhne von Aaron, die bereiten einen falschen Gottesdienst und die werden dafür gestraft. Und die zweite Erzählung ist, da ist jemand, der Gott lästert und er wird gesteinigt. Das sind die beiden Erzählungen. Aber worum geht es? Wenn man es grob gliedern will, kann man sagen, in den Kapiteln 1 bis 7 geht es um Opfer. Hier werden unterschiedliche Opfer dargestellt, die das Volk Gott bereiten soll. Und im Kapitel 8 bis 10 gibt es dann besondere Bestimmungen für die Priester. Gott hatte sich die Priester, den Stamm Levi, ausgesucht, dass die Priester für den Gottesdienst und für die gottesdienstlichen Ordnungen zuständig sein sollen. Und in den Kapiteln 11 bis 15 folgen dann lauter Reinheitsgebote. Wird dann von aufgezählt, welche Tiere dürfen die Israeliten essen und welche Krankheiten machen sie unrein und was ist alles rein, was ist alles unrein, was dürfen sie berühren, was dürfen sie nicht berühren. Kapitel 16 geht es das ganze Kapitel um den großen Versöhnungstag. Und Kapitel 17 bis 27 sind dann Heiligkeitsgebote. Man kann, wenn man dieses Buch betrachtet, fällt einem auf, also der allergrößte Teil sind Reinheitsgebote und Heiligkeitsgebote. Warum? Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, am besten kann man es vergleichen mit zwei Schutzschleusen. Reinheit und Heiligkeit in diesem Buch wird behandelt wie zwei Schutzschleusen. Könnt ihr euch vorstellen, eine große Epidemie ist ausgebrochen. Und in Krankenhäusern sieht man das manchmal, dass eine Schutzschleuse aufgebaut wird, damit dieser Krankheitskeim, dieser Virus, sich nicht ausbreiten kann. Im Buch Levitikus erfahren wir von zwei Kontrollen, die als eine geistliche Sicherheitsschleuse fungieren. Und in Levitikus 10, Vers 10, da werden die Priester angewiesen, sie sollen unterscheiden zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Reinen und dem Unreinen, damit ihr die Söhne Israel all die Ordnung, die der Herr durch Mose zu euch geredet hat, lehrt. Das war diese Unterscheidung. Und als erste Schleuse ist die Unterscheidung von rein und unrein. Gott bestimmt besondere Tiere als unrein. Es gibt bestimmte Kriterien und sagt, diese Tiere dürft ihr essen, die sind rein, diese Tiere dürft ihr nicht essen. Und wenn ihr diese Tiere esst, dann dürft ihr keine Gemeinschaft haben mit Gott. Es gab auch Krankheiten. Alle Krankheiten, die irgendwelche Ausflüsse hatten oder irgendeinen Aussatz verursachten, waren unrein. Und die Israeliten durften nicht damit in Kontakt geraten und gleichzeitig Gott nahen. Und es gab große Reinigungsvorschriften, Bestimmungen, wie sie, nachdem sie sich verunreinigt hatten, wieder rein werden können. Außerdem durften sie auch bestimmte Praktiken wie Sodomie oder Homosexualität und götzendienerische Trauerformen durften unter keinen Umständen unter dem Volk Gottes verrichtet werden. Dann durften sie Gott nicht mehr nahen. Es war unrein. Und die zweite Schleuse ist die Unterscheidung zwischen heilig und gewöhnlich. Etwas Reines, was Gott rein gesprochen hatte, also als rein erklärt hatte, das konnte man durch besondere Absonderung ganz dem Herrn zusprechen. Somit wurde es heilig. Man konnte etwas ganz für den Dienst an Gott bestimmen, für den Dienst an der Stiftshütte, für diesen Gottesdienst. Dafür war es dann allein nützlich und durfte für nichts anderes mehr gebraucht werden. So konnte aus etwas Reinem etwas Heiliges werden. Aber niemals durfte etwas Unreines in Kontakt kommen mit etwas Heiligem. Niemals durfte das vermischt werden. Nur etwas, was durch diese erste Schleuse gekommen ist, durch diese Schleuse der Reinheit, konnte dann auch durch die zweite Schleuse gehen zum Heiligen. Und zwar dieser ganz innere Kern, das Heilige, es geht hier um die Anbetung Gottes, um die Gemeinschaft mit Gott, die Nähe zu Gott. Aber warum das alles? Warum richtet Gott hier diese beiden Schleusen ein? Ist es reine Willkür? Nein. Anhand dieser Unterscheidungen können wir sehr, sehr wichtige Prinzipien lernen. Als erstes erfahren wir nämlich, Gott stellt diese Unterscheidungsmerkmale auf, weil das Volk Gottes sich abgrenzen soll von allen anderen Völkern. Gott sagt zu seinem Volk, ihr sollt anders sein. Ihr sollt abgesondert sein. Man soll euch unterscheiden können von all den anderen Völkern. Das Volk, dessen der eine lebendige Gott ihr Herr ist, soll anders leben als alle anderen Völker. Die ganze Welt ist gefallen und alle Völker übertrafen sich gegenseitig in dem freien und grenzenlosen Ausleben aller sündigen und unreinen Begierden. Aber Gott hat sein Volk gerettet, erwählt, abgesondert, damit sie lernen sollen, ihre Sünde zu erkennen und sich davon abzugrenzen. Sie sollen anders leben. Und in gewisser Weise sagt uns das Neue Testament das Gleiche. Auf geistlicher Linie. Paulus sagt in Römer 12, passt euch nicht mehr dieser Welt an. Lasst euch erneuern in eurer Gesinnung. Es passt nicht zu dem Volk Gottes, genauso zu leben wie der Rest der Welt. Ihr sollt erkennbar sein als Leute, die anders leben. Und das Buch Levitikus geht darum, dass Gott sein Volk bestimmt, ihr sollt anders leben, ihr sollt erkennbar sein als ein Volk Gottes. Bei den Juden, man konnte sogar schon rein äußerlich sehen, die sind anders. Und in diesen Erklärungen über Reinheit und Unreinheit sind einige Beschreibungen so detailliert, dass man sich aus heutiger Sicht wundert. Bestimmungen und Ordnungen bis ins Allerkleinste hinein. Die Beschreibung der Tiere, die Beschreibung des Aussatzes, wie der sich entwickelt und wie der aussieht. Und wo man denkt, warum das alles? Was wir dabei lernen ist, nichts in dieser Welt ist moralisch neutral. Nichts in dieser Welt ist einfach unwichtig und kümmert Gott nicht. Alles, Essen und Trinken, Kleidung, Lebensstil, Familie, Beruf, alles in unserem Leben ist Gott wichtig. Und alles kann uns dazu dienen, Gott zu ehren, Gott anzubeten. Alles kann dazu beitragen, dass wir Gott verherrlichen, wenn wir all diese Dinge, all die Kleinigkeiten auch in unserem Leben in rechter Weise gebrauchen. Alle Dinge stehen in irgendeiner Beziehung zu Gott. Ich glaube, das ist etwas, was wir hier in Levitikus ziemlich deutlich lernen können. Aber eine andere wichtige Tatsache ist, Gott selbst bestimmt ganz genau, wie er angebetet werden möchte. Heutzutage haben manche Gemeinden die sogenannte Freiheit, dass sie sagen, wir beten Gott einfach so an, wie es uns gefällt, wie wir uns gerade fühlen, was uns am meisten Freude macht. Im Buch Levitikus setzt Gott solch einer Freiheit sämtliche Regeln vor. Er will nicht so angebetet werden, wie die Völker ihre Götter anbeten. Deswegen setzt er diese Schleusen. Die anderen Völker zu der Zeit haben in ihren Religionen alle möglichen abartigen Bräuche gehabt. Deren Gottesdienst war voll von sexuellen Abarten, von kultischer Prostitution, von Fruchtbarkeitsriten, sogar Kinderopfern. Und mit diesen Schleusen von Reinheit und Heiligkeit stellt Gott sicher, so etwas darf niemals Teil der Anbetung Gottes werden. Niemals. Manche Leute wundern sich, ja, warum ist denn sogar das Kindergebären unrein? Warum ist alles, was irgendwie mit Geschlechtsverkehr zu tun hat, unrein? Ich glaube, der Hauptgrund liegt daran, dass Gott damit deutlich macht, niemals soll das hier ein Teil des öffentlichen Gottesdienstes werden. Und das war gang und gäbe bei den Heiden. Alles, was mit Sexualität und irgendwelchen Auslüssen zu tun hat, durfte nicht für die Anbetung Gottes verwendet werden. Und Gott bestimmt hier ganz genau, wie er angebetet werden will. Nur etwas, was ganz für ihn abgesondert ist, nur etwas, was ganz seinen Reinheitsbestimmungen entspricht, darf verwendet werden, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber gleichzeitig sehen wir auch, die Heiligkeitsbestimmungen gilt nicht einfach nur für heilige Gegenstände, Instrumente für die Stiftshütte oder eine Form, wie ein Opfer dargebracht wird, sondern zu den Heiligkeitsbestimmungen gehört ein heiliger Lebenswandel. Zu den Heiligkeitsgeboten gehören zum Beispiel Gerechtigkeit und Fürsorge im Umgang mit den Schwachen und Armen. In Kapitel 19 lesen wir zum Beispiel, dass Gott sagt, ihr dürft keinen Fluch aussprechen gegenüber einem, der nicht hören kann. Denkt man, hä, wieso?
Macht doch nichts, hört er doch nicht.
Aber Gott kümmert sich um eine Heiligkeit, die Gerechtigkeit bringt, die Fürsorge ausdrückt, die Liebe zu den Nächsten ausdrückt. Wir erfahren hier, dass das Volk Gottes gerecht auch im Gericht sein sollte. Der Arme durfte weder bevorteilt noch benachteiligt werden. Der Reiche durfte nicht bevorteilt werden, weil man etwas von ihm versprochen hat. Korruption wurde verboten. Oder Respekt vor den Alten sollte gewahrt werden. Wir lesen hier in Levitikus 19, Vers 32, vor grauem Haar sollst du aufstehen. Das, was so viele Leute im Bus vermissen. Gott geht hier Selbstbestimmung mit den Ausländern, dass auch die Ausländer fair und gerecht behandelt werden sollen. All die, die so schnell in einer Gesellschaft zu kurz kommen, benachteiligt werden. Gott geht hier ganz detailliert drauf ein und sagt, zur Heiligkeit, zur Gemeinschaft mit Gott gehört ein heiliger Lebenswandel. Und dieser Lebenswandel drückt sich darin aus, dass ihr gerecht und liebevoll mit dem Nächsten umgeht. Aus diesem Buch kommt der Lieblingsvers von Jesus. Wisst ihr das? Der Vers, den Jesus am meisten zitiert, kommt aus diesem Buch. Welcher kann das sein? Jemand eine Idee? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kommt aus Levitikus. Jesus sagt, das fasst hier die Gebote zusammen. Nicht nur die Abgrenzung durch Verbote, durch etwas, was sie nicht tun dürften, durch etwas, was sie nicht anfassen durften, durch etwas, was sie nicht verzehren durften, wird hier Heiligkeit aufgebaut, sondern auch durch etwas, was sie tun sollten, wie sie leben sollten, wie sie Liebe ausdrücken sollen. Aber trotz dieser beiden Sicherheitsschleusen erkennen wir im Buch Levitikus noch eine letzte wichtige Wahrheit. Das Volk Gottes bleibt sündig. Das Buch ist voller Anordnungen, voller Maßstäbe, voller Kontrollen, voller Informationen, was sie tun sollen, was sie nicht tun sollen, wie sie damit umgehen sollen, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Und trotz all dieser Informationen, die Menschen können nicht heilig leben. Das sehen wir hier in diesem Buch. Das Volk Gottes bleibt sündig und es braucht Vergebung. Es braucht ein Sühnopfer. Es braucht die Abdeckung ihrer Schuld. Und darum beginnt das Buch mit der langen Beschreibung der Opfer. Auch wenn sich das Volk Israel von den anderen Völkern unterscheiden soll, auch wenn sie genau gesagt bekommen, was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt, sie verschulden sich gegenüber Gott. Und um Gemeinschaft mit dem heiligen Gott zu haben, brauchen sie Vergebung ihrer Sünden. Ihre Sünde muss stellvertretend mit Leben bezahlt werden. Das Leben von Tieren. Und umrahmt von, also es beginnt mit diesen Opfern und genau zwischen den Reinheitsgeboten und den Heiligkeitsgeboten gibt es dieses eine Kapitel, der große Versöhnungstag, Kapitel 16. Und das markiert, wenn man so will, den Kern des ganzen Buches. Hier wird auf die anschaulichste Weise ausgedrückt, wie Versöhnung stattfinden kann. Wie Gemeinschaft mit Gott stattfinden kann. Kapitel 16 geht es um die Versöhnung. Den einen Tag, der jedes Jahr gefeiert wurde, weil er jedes Jahr nötig war. Und an diesem einen Tag und nur an diesem Tag durfte der Hohepriester in das Allerheiligste gehen. Und zwar mit dem Blut eines Opfertiers, das er auf den Deckel der Bundeslade sprengte. Und ein anderes Opfertier wurden die Hände aufgelegt, Schuld wurde bekannt und in die Wüste geschickt. Wir haben neulich von Gerd davon gehört. Das ist der Kern, der ausdrückt, trotz aller Reinheitsgebote, trotz aller Heiligkeitsgebote, Gemeinschaft mit Gott kann nur durch Vergebung der Sünden, durch ein stellvertretendes Opfer, welches die Schuld hinwegträgt und die Sünden bedeckt, stattfinden. Nun, was erfahren wir in diesem Buch über Gott? Über Gottes Eigenschaften, über Gottes Wesen? Zunächst einmal müssen wir feststellen, Gott ist heilig. Gott ist heilig. Immer wieder, sehr, sehr häufig in diesem Buch, und im Neuen Testament wird das manchmal zitiert auch, wird gesagt, ich bin heilig, darum sollt ihr heilig sein. Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Gott ist nicht so wie die Fantasien der anderen Völker. Er ist heilig. Er ist vollkommen anders. Er ist absolut getrennt von Sünde und jedem bösen Wesen. Und wir sehen, Gott ist zornig. Diese beiden Erzählungen, diese beiden kleinen Erzählungen, die es in Levitikus gibt, die einzigen Erzähltexte, handeln von dem Zorn Gottes über falschen Gottesdienst. Und das sollte uns aufmerken lassen, Gott ist zornig über eine falsche Art und Weise der Anbetung. Aber wir erfahren auch, Gott ist nahbar. Er ist zugänglich. Gott ist heilig, vollkommen anders, abgegrenzt, und dennoch schafft er einen Weg, wie er in der Mitte seines Volkes wohnen kann. Er schafft zwei Sicherheitsschleusen. Er schafft Anordnungen des Opfers, einer stellvertretenden Sühnung, damit das Volk Gemeinschaft mit Gott haben kann. Gott ist nahbar. Das erfahren wir in diesem Buch. Wir erfahren ja auch etwas über einige Hinweise auf Jesus Christus. Der Hebräerbrief ist vielleicht das neutestamentliche Kommentarband zum Buch Levitikus. Und was der Hebräerbrief macht, ist, dass er sagt, im Grunde, lest mal das Buch Levitikus. Es ist voll von Christus. Voll von Christus. Denn Jesus ist das bessere, wirksamere, einmalige, vollkommene, tatsächlich erlösende, wahrhaftige Opfer, welches alle anderen Opfer übertrifft, beendet, erfüllt. All diese Opfervorschriften, all diese verschiedenen Opfer, all diese Regelmäßigkeiten, das, was immer wieder getan werden musste. Der Hebräerbrief sagt, Jesus Christus, sein Opfer auf Golgatha, hat das alles erfüllt. Vollkommen. Und gleichzeitig sagt er, Jesus ist auch der wahre, der bessere, der einmalige, der ewig lebende, der sündlose, barmherzige, hohe Priester. Wir erfahren im Buch Levitikus vieles über den Hohepriester, was die Aufgaben waren, was die Privilegien waren, aber auch, was die für besondere Verpflichtungen hatten. Und im Hebräerbrief lesen wir, Jesus ist der wahre Hohepriester. Und er ist weit besser als Aaron und alle seine Nachkommen. Das heißt, in diesem Buch lernen wir etwas von dem Amt, der Aufgabe Jesu Christi. Eine Aufgabe, die wir auch genannt hatten, war, wie würdest du dieses Buch nennen, wenn es noch keinen Namen gehabt hätte? Levitikus stammt ja von diesen vielen Anweisungen, gerade an den Stamm Levi, die Priester. Die Juden haben das Buch genannt Vayikra, das heißt, und er rief, das sind nämlich die ersten Worte in der hebräischen Bibel, die hier, mit der das Buch beginnt, und er rief. Und auch das hat eine gewisse Bedeutung, weil hier immer wieder gerufen wird, was das Volk tun soll, wovon das Volk Abstand halten soll. Aber eine Möglichkeit, dieses Buch zu nennen, ist vielleicht das Buch der Unterscheidung. Weil hier das wesentliche Thema ist, das Volk soll sich unterscheiden, damit sie Gemeinschaft haben können mit Gott. Gott ist unterschiedlich, er ist getrennt, er ist geschieden von all den Vorstellungen dieser Welt, von all diesen falschen Gottesdiensten dieser Welt. Es ist ein Buch der Unterscheidung. Die letzte Aufgabe war, notiere Schlüsselverse und lerne sie auswendig. Zwei Vorschläge von mir. Levitikus 19, Vers 18. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das war der Vers, den Jesus so gerne zitiert hat. Und ein Kapitel später, 20 Vers 26, und ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig. Ich, der Herr, und ich habe euch von den Völkern ausgesondert, um mein zu sein. Das ist vielleicht ein Vers, der am deutlichsten zeigt, worum es in diesem Buch geht. 20 Vers 26. Noch kurz zu dem Buch Numeri. Auch hier eine Gliederung. Im Buch Numeri erfahren wir in den ersten 10 Kapiteln, dass Gott am Berg Sinai seinem Volk Ordnungen und Dienstanweisungen gibt. Hier erfahren wir von einer Volkszählung. Darum heißt das Buch im Lateinischen Numeri, weil hier so viele Zahlen aufgelistet werden von all den Stämmen, wie viele Leute dort zusammengekommen waren in der Wüste. Hier wird genau beschrieben, wie das Lager sich ordnen soll, wie sie aufbrechen sollen, wie sie sich wieder niederlassen sollen, wie die Wanderung stattfinden soll. Hier sind auch wieder Bestimmungen für Reinigung und Gottesdienst. Und dann in Kapitel 11 bis 14 und 16, Kapitel 15 ist so ein bisschen außen vor, wird der Ungehorsam des Volkes beschrieben. Sie fangen an zu murren über das Essen, über die beschwerliche Reise, über die Autorität von Mose. Und aus dem Murren wird dann ganz schnell eine Rebellion. Als die Kundschafter ein bisschen Angst bekommen vor dem, was sie gesehen haben in Kanaan, machen sie das ganze Volk bange und es beginnt eine richtige Rebellion. Sie wollen sogar Josua und Kaleb steinigen, weil sie gesagt haben, wir können das dann trotzdem einnehmen. Aber nicht nur das, es findet auch wieder eine Rebellion gegen Aaron und gegen das ganze Priestertum statt. Die Rebellion der Rotte Korach. Und Gott straft sein Volk. Gott straft. In Kapitel 14 sehen wir drei Schritte der Strafe. Die Kundschafter, die eigentlich Anführer sein sollten, das waren diese Anführer aus allen Stämmen, die aber ein absolut ungeistliches, eine ungeistliche Perspektive, eine ungeistliche Gesinnung an den Tag gebracht haben. Und anstatt dem Auftrag Gottes zu folgen und dem Volk Mut zu machen, auf Gott zu vertrauen, haben sie das Volk zum Abfall und zur Verzagtheit geführt und Gott schlägt sie in einem Moment und sie fallen tot nieder. Und dann gibt es aber welche, die sagen, oh nein, wir haben gesündigt, jetzt müssen wir einfach schnell in eigener Kraft versuchen, das Land Kanaan einzunehmen. Gott hatte uns das ja versprochen. Und auch sie werden besiegt von den Kanaanitern. Ohne Gott können sie keinen Sieg erringen. Und der ganze Rest dieser Generation, die gesagt hat, oh, wir können Kanaan nicht einnehmen. Es wäre besser gewesen, wenn wir in Ägypten geblieben wären. Gott kann uns nicht helfen. Diese ganze Generation sollte in der Wüste umkommen. Anstatt das Volk nach Kanaan einzuführen, sollen sie 39 weitere Jahre in der Wüste umherwandern. Und dann in Kapitel 15 und 17 bis 36 erfahren wir, Gott bleibt dennoch treu. Gott bleibt treu. Er beginnt während sie durch Moab marschieren und diese Strafe tragen müssen, beginnt er ihnen weitere Anweisungen zu geben. Wenn ihr nach Kana ankommt, dann sollt ihr so und so all die Bestimmungen Gottes erfüllen. Und wir sehen wieder und wieder, Gott bleibt gnädig trotz anhaltender Verfehlungen. In Kapitel 20 beginnen sie wieder zu murren. Sagen, wir haben kein Wasser, wir sind durstig, wären wir bloß in Ägypten geblieben. Und Gott lässt Wasser aus dem Felsen hervorfließen. In Kapitel 21 sagen sie, uns ekelt vor dieser elenden Speise, dem Manna, nichts als Manna, wir wollen mal ordentlich Fleisch essen. Und Gott schickt Schlangen, Giftschlangen, die Tausende aus dem Volk töten. Und Mose soll eine Schlange aus Bronze auf einem Stab errichten. Und jeder, der auf diese Schlange schaut, gebissen wurde, bleibt im Leben, wird gerettet. Und in Kapitel 22 bis 24 lesen wir von Bileam, der geholt wird, um das Volk Israels zu verfluchen. Und Gott wandelt den Fluch in Segen um. Und dennoch sorgt er dafür, dass durch Hurerei auch viele aus dem Volk umkommen, verführt werden durch die Midianiter. Kapitel 26 sagt er aber wieder, es ist ein großes Kapitel von Segen und Fluch. Es liegt ein Segen darauf, Gott zu gehorchen. Aber der Mensch wird auch sehen, dass Ungehorsam immer zum Fluch führt, immer zum Nachteil. Aber am Ende erreichen sie tatsächlich das verheißene Land. Und sie erringen sogar die ersten Siege gegen die Midianiter. Und sie können schon beginnen, Pläne für die Aufteilung des Landes zu machen. Und wir sehen, trotz all der Rebellion, trotz all dem Murren, trotz all dem Ungehorsam und trotz berechtigter Strafe, Gott bleibt treu. Gott bleibt treu. Und das ist vielleicht das Wichtigste, was wir in diesem Buch sehen können. Wir sehen, Gott ist kein Gott der Unordnung, wie Paulus es im Korintherbrief sagt. Er ist ein Gott des Friedens. Und zum Frieden und zur Gemeinschaft mit Gott gehört ein geordneter Dienst. Eine Ausrichtung in allen Bereichen auf Gott. Das sehen wir in diesen ersten Kapiteln. Gott will, dass sein Volk einen geordneten Gottesdienst und einen geordneten Lebenswandel vor ihm führt. Dass dieses Volk ihm dient. Und das wird schon allein angezeigt durch die Lagerordnung, dass Gott genau bestimmt, welches Lager wie um die Stiftshütte herum sein soll. Aber die Stiftshütte, die Gegenwart Gottes im Mittelpunkt. Und Gott führt sein Volk. Zu den schönsten Abschnitten dieses Buches gehört, wie beschrieben wird, dass die Gegenwart Gottes in Form einer Wolkensäule auf der Stiftshütte lagert, und wenn die sich erhebt, dann hat das ganze Lager zusammengebaut und sie sind aufgebrochen. Und da, wo sich diese Wolkensäule wieder niederließ, da haben sie sich gelagert und blieben dort. Und es ist so ein schönes Bild der Gegenwart, der Präsenz Gottes, der Leitung Gottes seines Volkes, dass er wirklich mitten unter ihnen ist, dass er ihr Leben führen kann, dass er sie durch die Wüste hindurchführen kann, zu dem versprochenen Land. Aber wir sehen hier auch das Wesen der Sünde. Unzufriedenheit gegenüber den Segnungen Gottes wird hier als eine Wurzel behandelt. Hier ist eine Bitterkeit kommt auf. Mit dem Murren fängt es an. Murren. Wenn man sich vorstellt, Gott hat das Volk aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt. und wieder, schon in Exodus haben wir das gelesen und hier in Numeri wird das nochmal ganz, ganz präsent. Wieder und wieder fängt das Volk an zu murren. Ist unzufrieden mit der Art und Weise, wie Gott sie führt. Er lässt Manna regnen. Sie müssen keine Felder bestellen. Gott lässt jeden Morgen Manna regnen und ernährt sie. Und sie sagen, uns ekel vor dieser elenden Speise. Sie müssen nicht dafür arbeiten. Alles bekommen sie geschenkt von Gott. Wasser sprießt aus dem Felsen. Und sie haben nichts anderes in ihrem Herzen als Unzufriedenheit und Murren gegenüber Gott. Und aus diesem Murren entsteht offene Rebellion. Und das ist etwas, was im Kern Sünde ist. Es fängt an mit einer Unzufriedenheit gegenüber Gott, einem Zweifel daran, dass Gott es wirklich gut meint mit mir, und dann eine Rebellion gegen Gott. Und wir sehen, der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde zieht Strafe nach sich. Aus Sünde wird kein Segen geboren, sondern immer Fluch. Aber Gott hat dennoch Pläne des Friedens und des Segens mit den Menschen. Er verschafft sich dadurch Ehre, dass er seine Erwählten rettet. Und gerade das Schwache, das Niedrige, das hat er erwählt. In Numeri 14, Vers 31, da wird das sehr, sehr deutlich. Und zwar, als die Kundschafter wiederkommen und all diese Schreckensnachrichten bringen: Oh, das sind Riesen, wir sind wie kleine Grashüpfer in deren Augen, wir können die nicht besiegen. Da sagt das Volk: Wenn wir da jetzt einmarschieren, dann werden sie unsere Kinder zur Beute nehmen und sie umbringen. Und Gott sagt: Okay, keiner von euch wird in das Land kommen. Aber eure kleinen Kinder, von denen ihr gesagt habt, sie werden zu Beute werden, sie will ich hineinbringen. Diese Kinder, diese Schwachen, die will ich hineinbringen. Und sie sollen das Land kennenlernen, ihr nicht, aber sie sollen das Land kennenlernen, das ihr verworfen habt. Ihr aber, eure Leichen sollen in dieser Wüste fallen. Das zeigt uns hier etwas von dem Wesen der Gnade. Gott wählt, er verschafft sich Ehre dadurch, dass er gerade das Schwache, wo die Leute denken, das wird als erstes zur Beute für die Feinde werden, die rettet er. Aber alles Stolze, was auf eigene Kraft vertraut, auf den eigenen Verstand, das wird niedergerafft werden in der Wüste. Doch wir sehen, Gott ist treu. Er hält seine Versprechen. Wieder und wieder denkt man bei den Gerichtsandrohungen und auch bei den Gerichtsurteilen: Jetzt ist es bald vorbei mit dem Volk. Wieder und wieder sehen wir, Sünde bleibt nicht ungestraft. Aber Gott hält an seinem Plan fest. Er erfüllt sein Versprechen. Das ist vielleicht auch etwas, was das Wichtigste, was wir an den Eigenschaften, also das Wesen Gottes hier kennenlernen dürfen. Gott ist treu. Gott ist treu und verlässlich. Das, was er zusagt, das hält er gewiss. Aber auch Gott ist langmütig und geduldig. Wir sehen hier wieder und wieder Murren über Murren bis zur offenen Rebellion. Gott handelt sehr, sehr geduldig, sehr langmütig. Er sagt das auch in Numeri 14, Vers 18. Gott ist nicht schnell zum Zorn, er ist langmütig und geduldig, voller Gnade. Aber Gott ist auch zornig, er richtet auch. Sehen wir wieder und wieder. Aber Gott hält an seinem Plan fest. Und er weiß ganz genau, zu welchem Ziel er sein Volk führt. Zum Schluss noch, was können wir an Verheißungen auf den Messias sehen? Eine der bekanntesten Bilder ist wohl diese Schlange auf dem Pfahl. Jesus selbst erzählt dem Nikodemus in Johannes 3, Vers 14, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und danach folgt dann der Vers, denn so hat Gott die Welt geliebt. Das hier ist ein massives Bild der Errettung. Ganz ohne eigenes Können, ganz ohne eigenen Verdienst. Man wurde gebissen, das war ein Zorngericht Gottes aufgrund der Rebellion, aufgrund des Murrens. Aber da, wo man auf diese erhöhte Schlange schaut, auf diesen Sohn Gottes, der für uns zum Fluch geworden ist, da ist Errettung. Paulus sagt auch in 1. Korinther 10, der Fels, durch den das Wasser kam, den das Volk in der Wüste mehrmals antraf, zweimal, das war Christus. Das war ein geistlicher Felsen. Und Mose schlägt ihn jetzt zum zweiten Mal, was Gott nicht geboten hat. Mose sollte nur zu ihm sprechen und nicht drauf schlagen. Und einige Ausleger sagen, der Sohn Gottes sollte nur einmal geschlagen werden ans Kreuz. Es gibt kein zweites Opfer. Wie auch immer, was wir sehen ist, Christus ist in einem wüsten Ort, in einem öden Ort ist er die Quelle lebendigen Wassers. Das, was uns völlig genügt. Und Biliam gibt in seinen Versuchen, das Volk zu fluchen, gibt ihm doch einen Segen. Und in Numeri 24, Vers 17 kommt dieser interessante Satz. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nah. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Und hier erkennen auch viele Ausleger, dass dieser Stern aus Jakob ein Hinweis ist auf Christus, der sich erhebt aus diesem Volk und wirklich alle Feinde besiegen wird. Gut, Verse, die sich lohnen, auswendig zu lernen, ist vielleicht die bekannte Segensformel, Nummer 6, Vers 24 bis 26. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.